Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich wie immer sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir sprechen heute hier im Podcast über das Thema Unterleibskrebserkrankungen bei Frauen. Zu Gast ist bei mir Melanie. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Franziska. Ich freue mich sehr, dass ich hier in deinem Podcast meine Geschichte erzählen darf.
Melanie, welche Diagnose hast du denn erhalten und wie fühlt sich das für dich an oder wie fühlte sich das für dich an?
Also ich habe im Herbst 2020 die Diagnose synchrones Ovarial- und Endometriumkarzinom erhalten. Das hört sich sehr sperrig an, das ist es auch. Und es hat halt unheimlich lange gedauert, bis genau diese Diagnose dabei rauskam. Das heißt, ich hatte sowohl einen Tumor in den Eierstöcken als auch in der Gebärmutter. Die Diagnosefindung hat sich aber wirklich über Monate quasi hingezogen und war mit insgesamt drei OPs verbunden und natürlich jede Menge Tumorkonferenzen. Mhm. Ja, mein großes Glück, das möchte ich gleich von Anfang an sagen, war, dass es alles im absoluten Frühstadium erkannt wurde. Mhm.
Woran hast du denn erkannt, dass mit deinem Körper irgendwie etwas nicht stimmt? Du bist ja irgendwann zum Arzt gegangen, oder?
Ja, genau. Also ich habe eine Vorgeschichte. Bei uns in der Familie ist es so, also in der Linie meiner Oma, dass dort vermehrt Unterleibs- und Brustkrebsfälle aufgetaucht sind. Also meine Oma mütterlicherseits ist halt schon mit 38 an, damals hieß es Unterleibskrebs, verstorben. Und deswegen sind meine Schwester und ich schon sehr, sehr früh in erweiterte Untersuchungen gekommen. Also wir hatten immer schon sehr früh Unterleibs-Ultraschall. Ich habe eine sehr, sehr vorsichtige Gynäkologin, die eben sehr darauf geachtet hat, mich auch immer sehr gründlich zu untersuchen und eben mich frühzeitig eben in erweiterte Untersuchungen reinzunehmen. Und ich hatte schon die erste Auffälligkeit im März 2019. Da hatte ich schon eine unklare Zystenbildung an einem der Eierstöcke. Die Zyste wurde dann auch endoskopisch entfernt und hatte sich Gott sei Dank als gutartig herausgestellt. Und das war für meine Ärztin der Anlass zu sagen, so, wir machen jetzt wirklich halbjährlich Untersuchungen, um da eben einfach sicher zu sein. Und es war dann so, dass ich im Sommer 2020 gemerkt habe, dass ich außerhalb der Regelblutung Schmerzen hatte, vor allen Dingen unter Belastung, bei Sport, bei hohen sportlichen Aktivitäten, dass ich da wirklich den Sport abbrechen musste, weil ich so starke Unterleibsschmerzen bekam. Dann hatte ich sowieso meinen Routinecheck bei meiner Gynäkologin. Da habe ich das natürlich angesprochen. Und sie hat dann auch gleich wieder den Ultraschall gemacht. Und dann hatte sie gesehen auf dem Ultraschall, dass sich an beiden Eierstöcken ganz viele Zysten gebildet hatten. Und diese Zysten haben sich tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr gebildet. Also ich war im März 2020 schon da. Und dann im September 2020 gab es dann eben dieses Ultraschallbild mit der starken Zystenbildung. Und meine Ärztin war dann eben auch sofort ganz, ganz vorsichtig, hat gesagt, sie kann das überhaupt nicht einschätzen. Sie hat mir dann Blut abgenommen, um eben die Tumormarker zu kontrollieren. Und da kam dann ein paar Tage später das Ergebnis und da hieß es dann, die Ergebnisse sind nicht eindeutig. Und sie hat mich gebeten, eine Klinik aufzusuchen, die eben auch auf onkologische gynäkologische Erkrankungen spezialisiert sind. Und ja, da fiel dieses Wort Onkologie halt zum ersten Mal. Und dann habe ich mich ans Telefon gehängt und habe eben geschaut, dass ich einen Termin kriege. Und da bin ich einfach danach gegangen, welche Klinik hat einen Termin für mich. Also ich habe gar nicht großartig vorher gegoogelt oder mich informiert, sondern geschaut, wo kann ich am schnellsten hin. Ja, und dann bin ich dort eben in der Klinik gelandet und dann ging das Ja, dann ging das so weiter. Also ich bin dann halt direkt beim Chefarzt gewesen zur Untersuchung. Die Zysten sind in der Zeit, ich glaube dazwischen lagen 4 Wochen, weitergewachsen. Und er hat auch gesagt, da müssen wir auf jeden Fall ran. Mhm. Er hat zu dem Zeitpunkt gesagt, es sieht für ihn nicht nach Tumorgebilde aus, hat aber gesagt, wir machen auf jeden Fall eine Bauchspiegelung. Mhm. So, und dann hatte ich da relativ schnell den Termin, hatte die Bauchspiegelung und die Bauchspiegelung wurde abgebrochen. Das war für mich der absolute Horror, weil ich bin aufgewacht mit den Worten, wir mussten die abbrechen, weil wir nicht operieren können in diesem, mit dieser Unsicherheit. Letztendlich war es eine gute Entscheidung, weil man diese Zysten nicht hätte gefahrlos entfernen können, ohne die Eierstöcke mitzunehmen. Das wollte man auf jeden Fall nochmal mit mir besprechen.
Melanie, warum wurde die Bauchspiegelung abgebrochen? Also du sagtest jetzt gerade, wegen irgendeiner Operation, wie wird denn eine Bauchspiegelung normalerweise gemacht?
Also normalerweise wird ja, also der Plan war, man geht in den Bauch an 3 verschiedenen Punkten, endoskopisch. Mhm. Und dann sollten eigentlich diese Zysten von den Eierstöcken entfernt werden. Und das sollte halt Eierstock erhalten sozusagen gemacht werden.
Ja, und ich dachte, eine Bauchspiegelung wäre erstmal nur zum Schauen, aber dann ist das gar nicht so.
Es war schon klar, dass diese Zysten entfernt werden müssen. Also da war, das wusste okay. Ich auch. Also das war ganz klar. Und weil es eben auf dem Ultraschall schon so aussah, dass es einfach, also ich sage immer, dass das Bild sah aus, wie wenn man so Weintrauben hat. Also man hat halt ganz, ganz viele kleine Zysten an diesen Eierstöcken gesehen. Mhm. Das konnte sogar ich auf den Ultraschallbildern erkennen. Ja, und die wurde dann eben abgebrochen, weil der operierende Arzt sagte, ich gehe nicht an diese Zysten dran. Das ist mir zu heikel, weil ich nicht abschätzen kann, was sich da drin befindet. Und es ist bei Eierstockkrebs, selbst bei dem Verdacht bei Eierstockkrebs halt so, dass man auf gar keinen Fall diese Zysten verletzen darf. Weil in dem Moment, wo man in diese Zysten reingehen würde, ist die Gefahr zu groß, dass sich dieses Tumorgewebe, was da eventuell drin sein könnte, sofort im Bauchraum verteilt.
Ah, okay.
Und insofern hat der Arzt eben oder der Gynäkologe super vorsichtig hantiert und hat eben gesagt, das ist mir zu heiß. Ich kann nur operieren, wenn ich die Eierstöcke sofort mit entferne. Dann ist es eine sichere OP.
Ja.
Und das wollten die Ärzte nicht entscheiden, ohne im Vorfeld mit mir darüber zu reden.
Okay, verstehe ich. Okay.
Das war natürlich für mich schon ganz, ganz anstrengend, wieder aufzuwachen und zu wissen, das war es noch nicht. Im Nachgang war es natürlich super, weil ich auf diese nächsten Schritte vorbereitet wurde. Und die nächsten Schritte waren dann eben, dass ein neuer Termin angesetzt wurde, man mit mir im Vorfeld über das Thema der Eierstockentfernung gesprochen hat, wo eben ganz klar gesagt wurde, das bedeutet, dass ich war zu dem Zeitpunkt 45, dass ich in dem Moment direkt in die Wechseljahre gehe. Genau, das war dann die nächste OP.
Wusstest du denn, was das für dich bedeutet?
Also nicht wirklich. In der Theorie ja, aber nicht in der, was das für mich persönlich bedeutet, vor allem wie mein Körper reagiert. Ich habe mich dann damit auseinandersetzen können und ich hatte zu dem Zeitpunkt, war die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass ich auch eine Hormonersatztherapie machen darf. Das heißt, dass ich über die Haut Östrogene zum Beispiel zuführen darf. Mit dem Thema habe ich mich dann auch sehr intensiv beschäftigt, um zu schauen, okay, wie kann ich mich auch gut auf diesen Hormonumschwung vorbereiten? Ich habe viel mit meiner Mutter gesprochen zum Beispiel, um dann eben zu erfahren, okay, wie waren bei ihr die Wechseljahre? Und ich habe mich auch informiert, was das eben bei einer Frau mit 45 macht, weil es eben keinen Prozess geben wird, sondern weil es ja einfach ein Cut ist. Ja, aber das waren auch eher so die ersten Überlegungen.
Also absolut.
Was es dann was es dann mit mir macht, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch gar nicht.
Ja, aber du hast dich trotzdem ja dann dafür entschieden, die Eierstöcke entfernen zu lassen.
Ja.
Wie ging das weiter?
Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mich dafür entschieden, weil es im Prinzip nach Rücksprache mit dem Chefarzt der Klinik und auch mit meiner Gynäkologin im Prinzip keine Alternative dazu gibt, weil die Gefahr zu groß war, dass es eben doch ein Tumor sich irgendwo versteckt. Ich wurde dann mit einer zweiten Bauchspiegelung, natürlich auch wieder unter Vollnarkose operiert, dann wurden mir die Eierstöcke, die Eileiter und eben diese Zysten entfernt. Unter der OP wurde sofort ein sogenannter Schnellschnitt gemacht. Das heißt, es wurde schon dann Gewebe, also Zystengewebe untersucht und das war Gott sei Dank alles unauffällig. Mhm. Und mit diesem Gefühl bin ich dann eben auch quasi dann 2 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen worden. Mhm. Und war dann eben, ja, ich glaube, 2 Wochen krankgeschrieben. Es war dann aber so, dass ich kurze Zeit später, ich glaube, ich war 3-4 Tage zu Hause, es war ein Freitagnachmittag, ich werde es nie vergessen, bekam ich einen Anruf von der Klinik und hatte den Chefarzt am Telefon, der mir dann sehr, sehr, sehr empathisch, sehr schonend beigebracht hat oder ja mitgeteilt hat, dass es leider in einer der Zysten doch schon Tumorgewebe sich gebildet hatte. Ja, das ist wirklich, also es war für mich wirklich ein Fall ins Bodenlose.
Ja, das
kann also dann wirklich plötzlich mit diesem, es ist alles gut, dann 3 Tage später zu oder 4 Tage später zu erfahren, nein, wir haben doch was gefunden. Mhm. Und der Arzt hat mir dann auch gesagt, dass er solche Gespräche grundsätzlich nicht am Telefon führt, sich aber in diesem Fall dafür entschieden hat, weil er ab dem Montag selber nicht mehr in der Klinik ist und es war ihm wichtig, dass er mit mir darüber spricht. Mhm. Und dann ging das einfach wahnsinnig schnell. Also freitags war das Telefonat, dienstags hatte ich einen Termin im Klinikum und dann ging es darum, wie wird weiter verfahren, was kommt jetzt auf mich zu und an dem Donnerstag hatte ich schon die große Bauch-OP.
Oh, Wahnsinn.
Das ging wahnsinnig schnell und er hat auch ganz klar gesagt, also man darf nicht vergessen, es war im 2. Lockdown, das heißt, ja. Es war November 2020. Ja, genau. Es war also wirklich in der 2. Corona-Lockdown. Und er hat ganz klar gesagt, das ist eine OP, die auf gar keinen Fall verschoben werden darf. Also das schon zu hören, fand ich, war für mich, das hat mir erst klar gemacht, dass es da jetzt wirklich ernst wird. Mhm. Und mit allen Einschränkungen, sprich absolutes Besuchsverbot in dem Krankenhaus, eigentlich auch das Verbot, dass jemand mit in die zu den Vorgesprächen darf, das hat der Chefarzt dann aber so gedeichselt, dass ich eine gute Freundin mitnehmen durfte, die selber aus dem medizinischen Bereich kommt. Mhm. Das war sehr hilfreich. Ja, und dann ist man plötzlich, ich sage immer, da ist man plötzlich Hauptdarsteller in einem Film, den man nicht will.
Ja. Du hast gesagt, du hattest dann am Donnerstag gleich die große Bauch-OP, aber deine Eierstöcke mit den Zysten wurden doch bereits entnommen. Was war denn der Plan für diese Bauch-OP?
Also der Grund für die große Bauch-OP ist einfach, dass es darum geht, jegliche metastatische Situation auszuschließen. Und Eierstockkrebs gehört ja einfach zu den Krebsarten, die wahnsinnig schnell Metastasen bilden und über in die verschiedenen Organe und auch in die Lymphbahnen streuen. Mhm. Und es gibt ja immer diese Leitlinien, die ja dann eben vorgeben, wie bei bestimmten Tumorarten sozusagen zu arbeiten oder zu hantieren ist. Und es wurde dann eben nach den Voruntersuchungen einfach nach dieser Leitlinie verfahren. Das heißt, also die Eierstöcke, wie du schon sagtest, waren ja schon entfernt. Es wurde dann die Gebärmutter unter der OP entfernt, der Gebärmutterhals, alle tastbaren Lymphknoten im unteren Becken, dann das sogenannte Bauchnetz, was also sozusagen sich über die Bauchorgane spannt, was mit dem Lymphsystem verbunden ist. Und dann wird einfach, und das hört sich immer, finde ich, auch ganz gruselig an, dann wird einfach der gesamte Bauchraum einmal abgetastet. Also da werden alle Organe abgetastet, gesichtet, ob irgendwo eine Auffälligkeit ist. Und danach wird halt dann operiert.
Ach, krass. Und wenn dann aber das Bauchnetz entnommen wurde, ja, dann sind dann deine Organe da ungeschützt? Also ich meine, ist das danach irgendwie anders? Fehlt dann einfach da eine Schicht und wenn du jetzt zum Beispiel was gegessen hast, hast du sofort einen super dicken Bauch oder wie ist das?
Das merke ich jetzt so nicht. Also ich habe mir erklären lassen, dass das Bauchnetz sozusagen Teil des Lymphsystems ist.
Ah, okay.
Das ist also eher über, das gehört eher zu den Lymphsystemen und es hat, ist jetzt nicht so wie das Bauchfell zum Beispiel, sondern eher so ein ganz, ganz dünnes Gewebe, was so die Lymphbahnen so miteinander verbindet. So hab ich es mir erklären lassen.
Ah, okay. Und wurde denn da noch mehr gesichtet, noch mehr Tumorgewebe oder nicht?
Nein, also gesichtet wurde nichts. Das war dann auch mein großes Glück. Also die haben, als ich dann halt später, einige Tage nach der OP, das also so klar wieder war, dass ich auch alles aufnehmen konnte, wurde mir eben gesagt, dass eben sehr, sehr gut operiert wurde, dass nichts weiter gefunden wurde. Mhm. Dass aber alles an Gewebe und an Lymphknoten eben jetzt eingeschickt wird und dass es jetzt eben entscheidend ist, was dabei rumkommt.
Ja.
Ob dann eben auch weiter therapiert werden muss oder nicht.
Mhm.
Und genau, ich war dann 10 Tage im Krankenhaus, weil die OP einfach ja auch einen großen Bauchdeckenschnitt hinterlassen hat. Die ersten Ergebnisse aus der Pathologie werden auch alle gut, also keine weiteren Befunde. Und der letzte Befund war dann der Gebärmutter. Und da war es tatsächlich so, dass leider auch ein Tumor in der Gebärmutter entdeckt wurde oder gefunden wurde.
Oh Gott.
Der war noch sehr klein, aber es war auch da wieder nicht klar, ist es jetzt, was ist das für ein Tumor? Also man ist von einer Situation ausgegangen, dass entweder die Eierstöcke schon eine Metastase gebildet hatten oder eben der Krebs von der Gebärmutter ausgegangen ist und der Tumor in den Eierstöcken sozusagen die Metastase war. Und das war das letzte Ergebnis, auf das noch dann gewartet werden musste. In der Zwischenzeit wurde mir aber auch eigentlich alles schon, wurde ich schon darauf vorbereitet, dass die Chemotherapie ansteht. Ich hatte Termine für weitere Untersuchungen. Ich hatte schon den Termin für die Supportanlage. Genau, das waren dann so die nächsten Schritte, bis sich das Ganze dann tatsächlich 2 Wochen später aufgelöst hat. Also es wurde halt wieder alles wieder eingeschickt, was mir entnommen wurde, in eine weitere Referenzpathologie. Und da wurde dann festgestellt, dass wir von 2 verschiedenen Tumoren reden.
Um Gottes
Also, dass
Willen.
Ich sowohl einen Eierstockkrebs als auch einen Gebärmutterkrebs habe. Das Ganze hat einen Namen, ist ganz, ganz selten. Ja, und noch seltener ist tatsächlich, dass es in so einem Frühstadium erkannt wird.
Mhm.
Und das war einfach mein ganz großes Glück.
Ja.
Und durch diese neue Situation war dann klar, dass nachdem halt wieder alle Ärzte miteinander konferiert haben, danach war eben klar, dass ich keine Chemotherapie brauche.
Okay, weil das keine Metastase war, sondern eine andere Krebsart.
Genau. Genau, weil ich 2 verschiedene Krebsarten zur gleichen Zeit im Körper hatte, die aber noch in diesem Anfangsstadium entdeckt wurden. Und das ist, also ich sage, das ist mein persönlicher 6er im Lotto, weil das sowohl bei Eierstock als auch bei Gebärmutterkrebs ganz ungewöhnlich ist.
Oh mein Gott, also das klingt wirklich, wie du vorhin schon sagtest, echt gruselig. Also gerade was ja auch diese große OP angeht. Das heißt, du konntest ja dann auch gar nicht minimalinvasiv operiert werden, sondern hast dann wirklich jetzt eine Narbe vom Brustbein bis zum Schambein oder wie?
Genau.
Okay.
Genau. Also es ist, von ganz oben, von oben nach unten, plus einige Narben noch, die ich ja durch die vorhergehenden Bauchspiegelungen hatte. Wobei mich das ehrlich gesagt, also optisch nicht so stört. Also die haben schön operiert.
Du sagtest ja, dass diese Zysten an deinen Eierstöcken sehr schnell gewachsen sind. Ich habe immer viele Kunden, die zu mir oder viele Interviewpartnerinnen und auch im Studio habe ich viele Frauen, die erzählen, dass sie bevor der Krebs irgendwie so plötzlich kam, dass sie davor eine extrem stressige Situation irgendwie in ihrem Leben hatten über einen längeren Zeitraum. War das bei dir auch so, dass du irgendwie sagen kannst, oh, im Jahr 2019 oder so, war es mega anstrengend?
Nein, gar nicht. Also für mich waren die Jahre, also war das, ich war in einer ganz, ganz schönen Situation tatsächlich. Also bis auf diese Corona-Situation, muss man sagen. Also ich meine, das hat uns ja alle 2020 eingeschränkt. War alles wunderbar. Also sowohl in meinem beruflichen Umfeld, privat, in der Beziehung, da war nichts, was für mich irgendwie besonders war. Also kein besonderer Stress. Im Gegenteil. Also für mich war das eine gute Zeit.
Hm.
Das Einzige, was ich glaube, bei mir dazu kommt, ist einfach dieser ja. erblich-genetische Faktor. So, wo ich so denke, es gibt eben, also meine Großmutter hatte ich ja schon erzählt, die eben sehr früh verstarb, und eben eine Schwester zu meiner Oma, die eben tatsächlich im gleichen Alter an dem gleichen Krebs damals erkrankt ist wie ich. Also das haben wir erst so im Nachhinein alles so aufgedröselt. Ich glaube, bei mir ist es wirklich tatsächlich eher der familiäre erbliche Faktor. Und was bei mir vielleicht dazu kommt, mein Mann und ich sind ungewollt kinderlos. Und ich sage immer, meine Eierstöcke haben nie ihren Dienst so getan, wie ich es mir gewünscht hätte. Und insofern habe ich so für mich nachher gesagt, es hat mich nicht gewundert, dass es ausgerechnet da auftaucht. Ja. Das ist so meine Theorie.
Melanie, vielleicht können wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, auf die Auswirkungen, die ja diese Therapien und überhaupt die Krebserkrankung in Bezug auf Kinder für dich hatte. Du hast gesagt, du warst ungewollt kinderlos. Wie war das denn dann für dich in dem Moment, als du wusstest, okay, die Eierstöcke müssen entfernt werden? Also ich meine, klar, du weißt, okay, ich komme jetzt in die Wechseljahre, aber du weißt auch, jetzt ist es wirklich vorbei, oder?
Genau. Das war, du hast es genau mit diesem Jetzt ist es wirklich vorbei. Das hat mich im Nachgang nochmal sehr, sehr, sehr getroffen. Das hat nochmal ganz, ganz viele Emotionen losgetreten. Mein Mann und ich hatten uns eigentlich schon, als ich so auf die 40 zuging, gesagt, so, es ist jetzt so, wir versuchen unserem Leben eine neue Richtung zu geben. Wir versuchen uns mit mit diesem Leben ohne Kinder einfach zu arrangieren, weil es sonst einfach so viel Lebensqualität nimmt, wenn man sich permanent mit diesem Kinderwunsch beschäftigt. Ich habe am Anfang gedacht, als es dann hieß, OP, Wechseljahre, Krebs, da bin ich ganz fest davon ausgegangen, dass dieser Kinderwunsch gar nicht mehr so vorhanden ist. Das habe ich tatsächlich auch in vielen Gesprächen so kommuniziert. Das kam erst noch mal viel, viel später, als ich für mich irgendwie so den Krebs so langsam verarbeitet habe. In der Akutphase konnte ich mich mit dem Krebs gar nicht beschäftigen. Da ging es nur darum, da durchzukommen irgendwie. Ich kann mich aber noch sehr gut dran erinnern, da waren schon einige Wochen vergangen, ich war aber natürlich noch zu Hause, um mich von dem Eingriff zu erholen, dass ich einen Tag hatte, da ging es mir insgesamt mental und körperlich nochmal richtig schlecht. Und ich fand so gar keine Ruhe und habe mich dann wirklich hingelegt und habe gesagt, so, ich muss jetzt irgendwie mal eine Atemübung machen oder irgendwas, was meinen Kopf zur Ruhe bringt. Und da brach wirklich alles raus. Und da habe ich gemerkt, dass es ganz, ganz viel, also nicht nur, dass ich plötzlich Krebspatientin war, dass mir Organe entnommen wurden, sondern dass ich in diesem Moment einfach auch wusste, es ist vorbei. Wir werden nie eigene Kinder haben. Und ich habe diese ganze Trauer nochmal gespürt, die ich in den vergangenen Jahren zu dem Thema schon hatte. Und es war unfassbar anstrengend nochmal, aber es war für mich auch nochmal, ja, wie so eine Befreiung, auch dieses Thema nochmal so mit ganz viel Trauer ziehen zu lassen. Ich hätte das nicht erwartet, muss ich sagen, deswegen hat es mich überrascht. Es war aber tatsächlich dann gut, dass ich mich dem, glaube ich, nochmal gestellt habe.
Ja. Hast du dabei psychologische Unterstützung in Anspruch genommen?
Nein. Also meine Gynäkologin hat mir das angeboten. Sie sagt, sie jederzeit, auch jetzt noch, sagt sie das jedes Mal, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen psycho-onkologische Betreuung, sie bekommen das sofort von mir. Ich habe mich in der Reha-Klinik tatsächlich mit dem Thema nochmal beschäftigt. Mhm. Und in der Reha-Klinik, da habe ich sowohl nochmal so eine Seminar zu dem Thema, auch zum Thema Angstbewältigung wahrgenommen. Und da hatte ich auch nochmal psychologische Einzelgespräche.
Okay. Die Reha, die hattest du dann direkt im Anschluss, nachdem dann also alles klar war, dass du keine Chemotherapie brauchen wirst. War deine Therapie dann eigentlich in dem Moment abgeschlossen und du konntest dann zur Reha fahren oder ging das irgendwie noch weiter?
Tatsächlich war die Therapie dann abgeschlossen. Ich hatte dann natürlich die Therapien im Sinne von wieder auf die Füße kommen. Ne? Also wirklich auch viel, viel Schonung, viel Ruhe. Ich hatte dann natürlich noch einige Nachuntersuchungen, Und konnte mich dann aber, konnte dann den Reha-Antrag stellen und bin dann 3,5 Monate nach der Bauch-OP in die Reha-Klinik gekommen.
Und da warst du ja in einer besonders schönen Reha-Klinik, wie du mir erzählt hast.
Ja,
ne?
Ja, tatsächlich. Da mache ich sehr gerne Werbung. Ich war in der Reha-Klinik in Bad Oechsen. Das ist im Prinzip im Weserbergland, glaube ich, wenn ich es jetzt so richtig verorte. Und es wurde mir am Anfang immer gesagt, du musst zusehen, dass du in eine Reha-Klinik irgendwo ans Meer kommst. Das ist das Beste. Ich habe dann aber bin der Empfehlung des medizinischen Dienstes der Klinik gefolgt, die mir diese Reha-Klinik in Bad Oechsen nahegelegt hat, weil es eine Klinik ist, die nach Alterskonzepten arbeitet. Das heißt, man ist mit Männern und Frauen seines Alters sozusagen zusammen. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich eben mit 45 auch nicht gerade die typische Eierstockkrebspatientin bin und da aber sofort Anschluss hatte mit Frauen in meinem Alter.
Ja.
Eine ganz andere Art der Kommunikation, und es war wirklich auch eine rein onkologische Klinik, was mir sehr gut getan hat, weil der Krebs da das Normale ist und man eben, man ist nicht so fokussiert auf den Krebs, weil jede in dieser Klinik Krebs hat oder hatte und andere Dinge dann plötzlich wieder in den Vordergrund gehen. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan.
Wie lange warst du da in der Reha?
Insgesamt 4 Wochen. Mhm. Ich hatte 3 Wochen sofort genehmigt bekommen und ich habe dann noch die 4. Woche im Anschluss sozusagen drangehängt. Das war auch gar kein Problem.
Ja.
Auch das alles unter Corona. Ich glaube einfach, das waren alles auch so besondere Monate.
Und nach der Reha hast du dich wieder, fit genug gefühlt, um dann dein Leben weiterzuführen, also mit arbeiten gehen und so weiter? Oder bist du noch eine Weile zu Hause geblieben?
Ich bin tatsächlich schon vor der Reha angefangen, mit einigen Stunden wieder zu arbeiten. Ich bin Sekretärin bei der katholischen Kirche hier bei uns am Ort und konnte dann die erste Zeit von zu Hause aus arbeiten, so dass ich so langsam wieder reinkam, noch keinen sozusagen Kundenkontakt hatte, aber so langsam wieder ins Leben zurückkomme. Mhm. Und bin dann in die Reha gegangen und nach der Reha bin ich voll wieder eingestiegen.
Wow.
Das war für mich der richtige Weg.
Ja.
Hat mir aber im Nachgang auch gezeigt, dass das Normale, ich sag mal, dass das Leben nach Krebs eben nicht so ist wie das Leben vor dem Krebs.
Ja, das sagen tatsächlich eigentlich alle Frauen, mit denen ich spreche.
Ja.
Melanie, können wir nochmal darauf zu sprechen kommen, wie du und vor allem auch du gemeinsam mit deinem Mann den Kinderwunsch verarbeitet habt, den unerfüllten Kinderwunsch? Was hat das mit deiner Partnerschaft gemacht?
Ja, da müssen wir dann tatsächlich ja noch ein paar Jahre zurückgehen. Das hat also uns tatsächlich als Paar zusammengebracht. Also ich habe auch jetzt noch mal intensiv noch in meinen Tagebüchern gelesen, auch da ich habe dann so mehrmals auch geschrieben, dass wir Krisen einfach gut können. Also wir können gut in Krisen miteinander, also wir können gut durch Krisen zusammen durchgehen. Mhm. Also sowohl dieser Kinderwunsch, der ja auch uns wirklich über viele Jahre begleitet hat und wo ich einfach gemerkt habe, dass wir uns da sehr, sehr, also wirklich eine sehr intensive Stütze sein können, als auch dann durch die Krebserkrankung und als da das Thema nochmal wieder hochkam, dass ich gemerkt habe, ich habe da ein ganz, ganz stark, also wir haben da eine starke Partnerschaft, auch gerade in Krisen. Mhm. Wir sind dieses Jahr im Urlaub gewesen und haben tatsächlich auch da nochmal wieder darüber gesprochen, wie wäre unser Leben verlaufen, wenn wir Kinder gehabt hätten? Und ja, wie ist unser Leben jetzt? Und das auch wirklich so zu sehen, dass wir immer noch, uns beide immer noch eine große Wehmut da beschäftigt. Also, aber dass wir unser Leben so, wie wir es jetzt leben, dass unser Leben so, wie wir es jetzt leben, nicht schlechter ist. Mhm. Dass es einfach so ist und wir einfach auch sehr, sehr, sehr dankbar sind, dass wir uns haben, dass wir beide gesund sind und dass das Leben eben andere Dinge für uns vorgesehen hat.
Ja.
Ich habe ganz, ganz wunderbare Neffen und Nichten und Kinder im Freundeskreis, die ja inzwischen auch alle schon ein bisschen größer sind. Mhm. Das ist ganz wunderbar für uns. Ich glaube, wir sind sehr gute Tante und Onkel.
Ja, schön. Das heißt, du hast da, wenn du jetzt Frauen siehst, die Kinder haben, nicht mehr dieses Gefühl von Wehmut oder von Trauer?
Wehmut. Also Trauer nicht mehr. Es sind immer so kleine Momente, gerade wenn es dann so Feste gibt, auch in der Familie, wo ich so denke, oh Gott, ich habe ja meine Neffen und Nichten schon so furchtbar lieb. Wie wär's dann mit einem eigenen Kind? Und das ist einfach eine Wehmut, die immer mal wieder hochkommt.
Ja. Und kannst du dann sagen, dass du mit deinem Mann gut durch diese schwere Zeit gekommen bist, weil ihr beide auch einfach viel miteinander gesprochen habt?
Ja, absolut. Also gerade das Reden miteinander und das Aufgefangenwerden. Also ich weiß nicht, ob du jetzt, also es sind ja beides schwere Zeiten gewesen. Der Kinderwunsch hat sich da ja nochmal deutlich über viel mehr Jahre hingezogen als jetzt die Krebserkrankung. Aber selbst da ist es jetzt so, dass wir immer in Kontakt sind, also immer wieder viel reden können und dass mein Mann sehr auf mich achtet. Der achtet manchmal gerade jetzt auch mehr auf mich als ich. Und das ist schon schön zu sehen, dass ich da jemanden an meiner Seite habe, der jetzt sagt, so, jetzt ist aber auch mal wieder gut hier. Ich merke, dass du wieder so unruhig wirst, dass dir wieder was irgendwie auf der Seele liegt. Mach mal Pause.
Schön. Melanie, du hast erzählt, dass du nach der Therapie wieder ein bisschen arbeiten gegangen bist, dann warst du in der Reha und dann bist du wieder voll in die Arbeit eingestiegen. Lass uns gerne nochmal auf die Zeit zu sprechen kommen, die man Wechseljahre nennt, also Jahre, Mehrzahl.
Ja, Jahre.
Was bei dir ja wahrscheinlich nicht Jahre gedauert hat, weil das ist ja in verschiedene Phasen gegliedert, sondern bei dir ja von jetzt auf gleich ging. Wie war das? Was hat das mit dir gemacht? Und wie fühlst du dich damit jetzt?
Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Also ich sollte ursprünglich ja diese Hormonersatztherapie machen und da war eigentlich auch schon alles für klar. Und als dann aber bei mir feststand, dass ich die nicht machen darf, weil das bei mir diese Hormontherapie die Wahrscheinlichkeit für Brustkrebs nochmal erhöhen würde, war halt klar, keine Hormone. Es hat dann nicht so ganz lange gedauert, bis es bei mir mit den klassischen Hitzewallungen anfing. Das waren so die Symptome, die ich ganz schnell gemerkt habe. Alles Weitere kam erst viel später, weil ich ja noch so mit meinem veränderten Körper beschäftigt war durch die OP. Der brauchte ja auch erst noch, also da musste ich ja überhaupt erstmal ein neues Körpergefühl entwickeln, weil die Organe ja plötzlich weg waren, Organe wohin rutschten, wo sie nicht hingehörten. Ich erstmal gar nicht wusste, was konnte ich jetzt wem zusortieren? Was sind jetzt Nachwirkungen der OP? Was sind jetzt Wechseljahre? Das kam dann so im Laufe der Monate, dass ich merkte, dass ich plötzlich Gelenkbeschwerden bekam. Also ich kriegte Gelenkschmerzen. Ich habe gemerkt, dass die Haut trockener wird. So dieser ganze Katalog. Und irgendwann merkte ich dann, dass meine Belastbarkeit einfach, dass ich nicht wieder so wird wie früher. Ich war immer schon sehr aktiv, sehr unruhig und brauchte eigentlich immer Action. Und das habe ich sonst vor der Erkrankung und vor den Wechseljahren gut weggesteckt. Und irgendwann merkte ich, das klappt nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann viel mit meiner Mutter gesprochen, die mir das bestätigt hat. Nur bei ihr war es eben 20 Jahre später, nicht mit 45, sondern erst mit 65, so dass ich das gut einsortieren konnte. Ja, und dann hieß es im Prinzip, ich muss das akzeptieren und damit leben lernen. Und das hat gedauert.
Oh Gott, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das hat einfach gedauert. Aber ich weiß ja, wir Frauen müssen da ja sowieso irgendwann durch. Und mein Vorteil ist, dass ich keine Schwankungen habe. Bei mir gibt es keine Östrogenschwankungen. Ich habe einfach dieses Null-Level. Und auch die Schwankungen machen ja vielen Frauen zu schaffen. Und ich kann einfach relativ klar die Symptome zu sortieren. Insofern war das ein Prozess für mich, den ich einfach versuche zu akzeptieren.
Ja. Von 0 auf 100 dann sozusagen, also wenn du jetzt keine Hormone zu dir nehmen darfst, was machst du denn dann zum Beispiel, wenn du jetzt diese Hitzewallung hast oder wenn du die Gelenkschmerzen hast? Also ist es dann, nimmst du dann da irgendwelche anderen Medikamente oder musst du es einfach aushalten?
Ich habe mit meiner Gynäkologin darüber gesprochen und ich nehme so einen Cocktail aus verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Also ich nehme Magnesium, Vitamin D gegen, also für die Knochendichte, Omega 3 und so ein Vitamin B Mix. Das tut mir gut. Und die Hitzewallungen ist tatsächlich spannend. Die werden weniger. Also das ist ja auch im normalen Verlauf so bei uns Frauen. Und das ist tatsächlich so, dass die in den letzten 3 Jahren deutlich abgenommen haben. Dafür ist die Gewichtszunahme dazu gekommen. Also auch so ganz typisch. Und die Gelenkschmerzen, da hilft tatsächlich Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Ja, ja.
Und die gehen tatsächlich oft einher mit auch so Wetterwechseln. Ja, ich sag manchmal, mein Körper ist halt schon wie eine 65-Jährige.
Hast du denn in deinem Leben Dinge geändert seit deiner Krebserkrankung? Also du gehst weiterhin arbeiten, denke ich mal, ne?
Ja.
Haben sich deine Prioritäten irgendwie neu sortiert?
Das ist ganz schwierig für mich zu beantworten. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen. Also ich glaube, es gibt definitiv Dinge und Prioritäten, die haben sich verschoben. Ich versuche insgesamt Dinge nicht mehr so nah an mich ranzulassen. Ich versuche Sachen, mich nicht mehr so schnell aufzuregen, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Du merkst an meiner Reaktion, dass es immer noch Versuche sind. Weil ich kann auch da nicht aus meiner Haut. Was auf jeden Fall anders ist, das ist das große Thema der Dankbarkeit. Also ich bin für mein Leben und alles, was um mich herum ist, einfach so unfassbar dankbar. Und ich verschiebe nichts mehr. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste bei mir. Ich sage nicht mehr, das muss ich irgendwann mal machen, sondern wir machen. Und da ist mein Mann auch, Gott sei Dank, mit an meiner Seite. Und das ist für mich, das ist ein ganz großer Switch, glaube ich, in meinem Leben. Weil ich weiß nicht, wir wissen nicht, was morgen ist, übermorgen oder in 10 Jahren. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Ausbildung jetzt zur Trauerbegleiterin angefangen mit dem Thema oder damit beschäftige ich mich schon ganz lange. Und ich habe es jetzt einfach gemacht, ohne zu wissen, was ich perspektivisch damit tun werde, ob ich damit im Ehrenamt, im Beruf oder so irgendwas machen kann. Aber es ist ein Thema, was mich schon so lange umtreibt, dass ich gesagt habe, nee, ich warte jetzt nicht mehr. Ja, ich habe jetzt die Zeit, ich habe ja durch meine, das hattest du bestimmt auch schon mal das eine oder andere Mal, man bekommt ja einen Schwerbehindertenausweis und damit einhergehen ja gewisse Vorteile. Unter anderem eben habe ich mehr Urlaub im Jahr und ich habe halt gesagt, so, und diesen Urlaub nutze ich jetzt, indem ich diese Ausbildung mache, weil ich habe diese Zeit dafür jetzt. Ja, und das sind so Dinge, die ich dann eben anpacke. Ansonsten muss ich mich immer wieder selbst ermahnen, dass ich wirklich darauf achte, was mir gut tut. Aber es klappt halt nicht immer. Ich gebe mir Mühe, weil ich habe nur mich und meinen Körper und das versuche ich immer nach vorne zu stellen.
Ist es auch so, dass du jetzt mehr in deinen Körper hineinhorchst?
Ja, also wenn jetzt, definitiv. Ja. Definitiv. Das ist nicht immer von Vorteil, das sagen ja auch viele, viele Menschen, die Krebs hatten, weil man natürlich auch ganz schnell Dinge interpretiert, schlecht interpretiert, aber ich versuche es immer in das Gute reinzuhören und zu sagen, nee, ich merke jetzt gerade, ich brauche eine Pause, dann gönne ich mir die Pause. Ich merke jetzt gerade, ich brauche Bewegung, dann bewege ich mich. Und genau, das versuche ich auf jeden Fall.
Also das klingt ja auch so, als würdest du weniger Stress irgendwie haben, oder?
Ich versuche mir weniger Stress zu machen.
Ja, gut.
Ich glaube, das sagt das ganz gut. Und ich finde ja auch, es gibt ja auch positiven Stress.
Ja, absolut, natürlich.
Ja, genau. Ich meine, es gibt ja Dinge, wo ich so denke, ich versuche eben das zu machen, was meine Leidenschaften sind und wo ich auch einen Gewinn für mich bei sehe. Also ich glaube, so das ist ganz gut ausgedrückt.
Ja. Hast du denn Kontakt zu anderen Betroffenen noch? Du hast ja sicherlich die ein oder andere Frau, Mann, weiß ich nicht, auf der Reha kennengelernt. Hast du da noch Kontakt zu den anderen Menschen?
Ja, habe ich. Es gibt da eben auch zwei Frauen, die gehören inzwischen zu den wichtigsten Menschen mit in meinem Leben. Wow. Auch wenn man sich nicht oft trifft, aber es ist eben so, ja, man ist so auf einer Linie. Man hat sich kennengelernt und in einer absoluten Ausnahmesituation. Und wir haben dann gemerkt, man hat aber Gott sei Dank über das Thema Krebs hinaus eben auch ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Mhm. Ja, ganz, ganz wertvoll. Ich sage immer, der Krebs selber, dem kann ich nichts Gutes abgewinnen. Aber die Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, definitiv.
Hat sich das verändert? Also hast du auch einige Menschen in deinem Leben vorher gehabt, die du jetzt vielleicht nicht mehr hast?
Nein. Die Beziehungen haben sich verändert, aber ich habe niemanden, der aus meinem Leben raus ist. Es ist schon so, dass sich einige Beziehungen oder das Miteinander verändert haben, aber gar nicht, also manche Beziehungen sind weniger intensiv geworden. Dafür sind andere Beziehungen viel intensiver geworden.
Ja. Melanie, gibt es noch etwas, was du vielleicht gern noch loswerden möchtest oder was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin, dem einen oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Das in einem Satz zusammenzufassen. Ich habe gerade so überlegt.
Du kannst auch mehrere Sätze machen.
Ja, weiß ich. Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, lebt euer Leben. Also das für sich zu erkennen. Also lebt euer Leben, hört auf euren Körper, hört auf eure Seele und macht das, was euch Spaß macht, was euch gut tut.
Ja, schön. Ich danke dir von Herzen, dass du das so mit uns geteilt hast und dass wir vor allem auch noch mal näher auf das Thema Kinderwunsch und Wechseljahre eingegangen sind. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft alles, alles Gute und ja, ganz lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich werde weiterhin fleißige Hörerin deines Podcasts sein.
Das freut mich. Mach's gut, Melanie.
Danke dir, Franziska. Alles Gute.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.